Wer die Psalmen liest, spürt sofort Davids Leidenschaft für Gott und gleichzeitig seine innere Spannung zwischen aufrichtiger Liebe zu Gott, großem Versagen und einem tiefen Ringen um Gerechtigkeit und Feindschaft. In den Psalmen 17 bis 21 tritt eine bestimmte Sichtweise hervor, ein Mensch vor Gott und ein König vor Gott, gemessen am Halten des Gesetzes und am Maßstab von Gut und Böse. Erst im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie begrenzt diese Sicht bleibt und wie Gott sie Schritt für Schritt überbietet, indem er Christus als unser Leben offenbart. So wird David für uns zum Spiegel, wo stehen wir noch auf dem Boden moralischer Leistung und wo leben wir schon aus der Linie des Lebens, aus der Gnade und Gegenwart Christi? Zwischen Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens, Davids gemischtes Gottesbild. Psalm 17 lässt uns in das Herz eines Mannes blicken, der Gott liebt und ihm dienen will und der doch tief in den Kategorien von Gut und Böse denkt. David legt Gott sein Recht vor, er spricht von geraden Lippen, von einem Herz, das geprüft ist und standhält, er betont, dass seine Schritte fest auf Gottes Wegen bleiben. Man spürt die Spannung, hier ein Mensch, der sich ehrlich vor Gott verantwortet, dort ein Unterton des sich berufen auf eigene Lauterkeit. Jakobus erinnert daran, wie anspruchsvoll dieser Weg ist, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wer mit eigener Gerechtigkeit vor Gott steht, steht immer gefährlich nahe am Abgrund der Selbsttäuschung. Davids Ringen zeigt, wie tief der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im frommen Herzen verwurzelt sein kann. Wir definieren uns über richtiges Reden, sauberes Verhalten, kontrollierte Regungen und merken kaum, wie sehr wir uns damit selbst in den Mittelpunkt rücken. In den Versen 7 bis 9 wandte sich Davids Blick weg von seiner eigenen Gerechtigkeit hin zu Gottes wunderbarer Güte und dazu, dass Gott ihn im Schatten seiner Flügel verbarg. In Vers 8 betete er, behüte mich wie den Augapfel deines Auges, im Schatten deiner Flügel birg mich. David genoss den Schatten von Gottes Flügeln, und er genoss es sogar, wie der Augapfel von Gottes Auge behütet zu werden. Sein Rühmen in seiner Gerechtigkeit stand in der Linie des Baumes der Erkenntnis, doch Gottes Auge und Gottes Flügel stehen in der Linie des Baumes des Lebens. Das zeigt eine Veränderung zum Besseren in Davids Verständnis. Gerade in Psalm 17 blitzt jedoch eine andere Linie auf. Mitten aus dem Rühmen seiner Lauterkeit ruft David, behüte mich wie den empfindlichen Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Sein Vertrauen verlagert sich, wenigstens für Momente, von der Stärke seiner inneren Integrität auf die Zärtlichkeit und Nähe Gottes. Hier berührt er die Linie des Baumes des Lebens, Gott als schützende Gegenwart, als Lebensraum, nicht nur als Richter seiner Moral. In der Sprache des Neuen Testaments wird deutlich, wohin Gott ihn führen will, weg vom Ideal des perfektionierten, guten Menschen hin zu Christus als dem eigentlichen Leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Wort hätte Davids inneres Ringen liebevoll entlarvt. Das Problem ist nicht, dass seine Gerechtigkeit zu schwach ist, sondern dass sie der falsche Boden ist. Vor Gott besteht nicht der, der seine Fehlerliste immer feiner bearbeitet, sondern der, wie Abel, auf ein anderes Leben verweist als das eigene. David ahnt das, wenn er sich nicht mehr als Selbstgerechten, sondern als vom Auge und von den Flügeln Gottes umhüllten wahrnimmt. Solche Momente sind kostbar, sie markieren den Weg, auf dem Gott auch uns aus Leistungsfrömmigkeit in eine stille, tiefe Lebensgemeinschaft mit Christus hineinzieht. Noch deutlicher wird diese innere Bewegung in Psalm 19. Zuerst staunt David über die Schöpfung, über den Himmel, der Gottes Ehre erzählt, und über die Sonne, die wie ein Bräutigam ihren Lauf antritt. Wie ein Vorschein des Neuen Testaments steht vor uns das Bild Christi als der Sonne der Gerechtigkeit, die über den Menschen aufgeht und Licht und Wärme spendet. Dann wendet David sich dem Gesetz zu und preist es in höchsten Tönen, vollkommen, zuverlässig, richtig, rein, kostbarer als Gold. Das Gesetz wird fast zu einer zweiten Sonne. Doch gerade hier liegt die Gefahr, das gute Geschenk Gottes wird zum eigentlichen Zentrum, statt dass das Gesetz auf Gott verweist, wird es zum Maßstab, in dessen Licht der Mensch sich selbst prüft und vor Gott bestehen möchte. Jakobus macht klar, wie gnadenlos dieser Maßstab ist, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. Unter diesem Blick wird jeder Versuch, durch Lauterkeit zu bestehen, zum stillen Gefängnis. Am Ende von Psalm 19 bittet David um Reinigung von verborgenen Fehlern und um Bewahrung vor vermessenen Sünden, damit sein Reden und Sinnen vor Gott wohlgefällig sei. Hier klingt etwas sehr Echtes an, das Bewusstsein, dass das Problem tiefer reicht als sichtbare Verfehlungen. Gleichzeitig bleibt er noch in der Logik, wenn nur das Innere rein und das Äußere untadelig wäre, dann wäre der Weg frei. Das Neue Testament antwortet anders: Gott schenkt nicht erst ein perfektes Inneres, um uns anzunehmen, sondern nimmt uns in Christus an und schenkt uns in ihm ein neues Leben. Denn das Leben ist für mich Christus, wer so sprechen kann, hat den Schwerpunkt verlagert, vom dauernden Innenaudit zur Ausrichtung auf eine lebendige Person. Davids Schwanken zwischen Selbstprüfung und Zuflucht, zwischen Gesetzesbewunderung und Flügelschatten, spiegelt den Weg vieler Gläubiger. Es ist tröstlich zu sehen, dass Gott ihn gerade durch dieses Schwanken hindurchführt. Er verwirft die Sehnsucht nach Gerechtigkeit nicht, aber er verankert sie Schritt für Schritt in einer anderen Wurzel, in der Gerechtigkeit Christi. In dieser Bewegung liegt eine leise, starke Ermutigung: Unsere Geschichte mit Gott darf fragmentarisch sein, halb Gesetz, halb Leben. Entscheidend ist, dass er uns weiterzieht, bis der Baum des Lebens im Herzen stärker wird als der Baum der Erkenntnis. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. Davids Psalmen laden zu einer ehrlichen Selbstwahrnehmung ein, ohne uns in Schuldgefühl festzuhalten. Sie zeigen, wie normal es ist, wenn Vertrauen und Leistungsdenken sich abwechseln und wie geduldig Gott daran arbeitet, unser Inneres von einem moralzentrierten Christsein auf ein christuszentriertes Leben umzustellen. Wer sich in der Mühe wiedererkennt, es vor Gott richtig machen zu wollen, darf im Licht dieser Texte entdecken, dass der eigentliche Durchbruch nicht in noch genauerer Selbstkontrolle liegt, sondern darin, sich, wie David in seinen besten Momenten, im Schatten von Gottes Flügeln aufgehoben zu wissen und Christus selbst als das eigene Leben ernst zu nehmen. Von eigener Gerechtigkeit zur Erfahrung des rettenden Gottes. In Psalm 18 tritt David in einer besonderen Dichte vor Gott. Er beginnt nicht mit einer Liste seiner Leistungen, sondern mit einem Bekenntnis, das aus der Tiefe kommt: Er liebt den Herrn als seine Stärke, seinen Felsen, seine Burg, seinen Erretter. Gott ist für ihn nicht nur Gesetzgeber, sondern Zuflucht, Halt, Schutzraum. Damit bewegt er sich bereits weit weg von einer Frömmigkeit, die die eigene Rechtschaffenheit in den Vordergrund stellt. Er erfährt Gott als den, der ihn aus Todesnot herauszieht, der die Erde erzittern lässt, um ihn zu retten, der den Abstand zwischen Himmel und Leid überbrückt. In diesen Bildern wird ein rettender Gott sichtbar, dessen Handeln nicht zuerst Antwort auf menschliche Qualität ist, sondern Ausdruck seiner eigenen Treue. Der Gott Davids ist nicht nur der, der bewertet, sondern der, der eingreift, trägt, herabsteigt. Psalm 18 zeigt, wie sich Davids Verständnis vertieft hat, während er den rettenden Gott als seine Stärke, seinen Felsen, seine Festung, seinen Erretter, seinen Gott, seinen Felsen, seinen Schild, das Horn seines Heils und seinen hohen Turm genießt, bei dem er Zuflucht fand. In Vers 6 erkannte David, dass Gott seine Stimme aus seinem Tempel hörte, nicht wegen seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet eine Entwicklung von Davids Vertrauen auf das, was er war und hatte, hin zu dem, was Gott ist und was Gott hat. Dennoch mischt sich in diesem Psalm immer wieder ein alter Ton. David spricht davon, dass der Herr ihm nach seiner Gerechtigkeit vergilt, dass er ihn nach der Reinheit seiner Hände belohnt. Die Erfahrung des rettenden Gottes wird teilweise durch eine Deutung überlagert, die seine eigene Treue und Lauterkeit in den Mittelpunkt rückt. Das zeigt, wie hartnäckig das Herz an der Vorstellung festhält, dass Gott sich letztlich doch an unserem moralischen Niveau orientiert. Und doch, David erkennt im Lauf des Psalms, dass Gott seine Stimme aus seinem Tempel hört, bevor jede Leistung ins Gewicht fällt. Das Heil kommt aus dem Heiligtum, nicht aus dem Werk des Beters. Das Neue Testament führt diesen Gedanken zu Ende. Paulus schreibt von der Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus und macht deutlich, dass kein Fleisch durch Gesetzeswerke gerechtfertigt wird. Wer sich auf die Gnade einlässt, verlässt den Boden der Berechenbarkeit und tritt auf einen Felsen, der nicht seine eigene Solidität ist. In den Bildern des Psalms liegt bereits ein reicher Vorausblick auf Christus. Der Fels, auf den David sich stellt, erinnert an Christus als den Felsen, aus dem lebendiges Wasser strömt. Der Schild, hinter dem er sich bergen kann, spiegelt Christus als den, in dem wir vor Anklage und Gericht sicher sind. Das Horn des Hais deutet in die Richtung dessen, was das Neue Testament entfaltet, wenn es von dem mächtigen Heil in Christus spricht. So sagt es im Hebräerbrief über die neue Bundesbeziehung, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das ist die andere Logik Gottes, er knüpft seine Treue nicht an unsere Fehlerlosigkeit, sondern lässt seine Gnade dort am stärksten werden, wo unsere Geschichte gebrochen ist. Selbst Davids militärische Bilder, Feinde, die überwunden werden, Weiten, in die Gott ihn hinausführt, erhalten unter dem Blick des Neuen Testaments eine innere Auslegung, der eigentliche Sieg ist nicht die moralische Überlegenheit, sondern die Erfahrung, dass Gottes Errettung stärker ist als unsere Ambivalenz. Psalm 18 wird so zum Spiegel für geistliche Diener und kleine Könige aller Zeiten. Er zeigt einen Menschen, der Gott tief erfahren hat und dennoch immer wieder in alte Deutungsmuster zurückfällt. Auf der einen Seite ein reiches Zeugnis der Rettung, auf der anderen Seite ein noch nicht ganz losgelassener Anspruch, dass diese Rettung auch etwas mit eigener Treue verdient worden sei. Das Evangelium löst diese Spannung nicht dadurch, dass es Treue geringschätzt, sondern indem es ihren Platz verschiebt. Treue wird nicht mehr zur Währung, mit der wir bei Gott handeln, sondern zur Frucht eines empfangenen Lebens. So wie David Gott als seine Stärke besingt, lernt der Christ, dass sein Dienst und seine Würde vor Gott darin liegen, aus der Kraft dieses rettenden Gottes zu leben. Das entlastet und weitet zugleich, wer nicht mehr seine eigene Gerechtigkeit schützen muss, hat Raum, Gottes Errettung viel freier zu bezeugen und andere in diesen Raum der Gnade hineinzunehmen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Die Linien von Psalm 18 berühren das geistliche Leben besonders dort, wo Menschen Verantwortung tragen, in Familie, Gemeinde, Beruf oder Dienst. Sie lassen spüren, wie schnell die Freude am rettenden Gott von der heimlichen Frage überlagert wird, ob man dieser Rettung auch würdig gewesen sei, und halten zugleich eine andere Sicht bereit, in der Gnade und nicht Leistung das Fundament ist. Aus dieser Sicht wird Gott wirklich zur Stärke, zum Felsen, zum Schild, und gerade diejenigen, die viel tragen, dürfen sich als Getragene verstehen und erleben, wie ihr Königtum vor Gott nicht von makelloser Gerechtigkeit lebt, sondern von der beständigen Erfahrung seiner Errettung. Königtum vor Gott, von Gesetzeskindern zu Gnadekönigen. Mit Psalm 20 und 21 tritt David als König vor Gott und vor sein Volk. Interessant ist, wie sich seine Sprache verschiebt. Er spricht nicht von sich als dem musterhaften Gesetzeserfüller, sondern als einem, der Segen weitergibt, den er selbst empfangen hat. Er ruft den Namen des Herrn über seinem Volk an, bittet um Erhören in der Not, um Hilfe aus dem Heiligtum, um Stärkung aus Zion. Die Opfer, Speisopfer und Brandopfer, werden erwähnt, aber nicht als menschliche Leistungen, sondern als Gaben, an die Gott sich erinnern und die er annehmen möge. Der König steht vor Gott nicht als perfekter Repräsentant des Gesetzes, sondern als einer, der von Hilfe, Stärkung, Gedenken und Annahme lebt. Damit rückt das Königtum vor Gott näher an das neutestamentliche Bild einer Herrschaft, die aus Gnade gespeist wird. Paulus beschreibt eine solche Perspektive, wenn er davon spricht, dass die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen werden durch den einen, Jesus Christus. Herrschaft im Reich Gottes beginnt beim Empfangen, nicht beim Hervorbringen. Psalm 20 zeigt uns, wie David in seiner Königsherrschaft segnet. In den Versen 1 bis 9 segnete David sein Volk. Nach dem Prinzip der Bibel wird das Geringere von dem Größeren gesegnet. David segnete sein Volk mit Jehovas Erhören, Erhöhen, Hilfe aus dem Heiligtum, Stärkung aus Zion, dem Gedenken all ihrer Speisopfer und der Annahme ihres Brandopfers. David fährt fort und sagt, dass wir uns des Namens Jehovas, unseres Gottes, rühmen statt der Wagen und der Pferde und dass wir, nicht unsere Feinde, uns erhoben haben und aufrecht stehen. David setzt diesen Akzent fort, wenn er betont, dass manche auf Wagen und Pferde vertrauen, er und sein Volk sich jedoch des Namens des Herrn rühmen. Militärische und politische Mittel verlieren ihren absoluten Stellenwert, weil der eigentliche Halt woanders liegt. Das verändert das königliche Selbstverständnis grundlegend. Ein König, der weiß, dass seine Stärke aus dem Heiligtum kommt, wird empfindsam für seine eigene Abhängigkeit. In Psalm 21 preist David dann Gottes Kraft, Rettung, Segen, Herrlichkeit und Güte als Quelle seines Königtums. Es ist Gottes Hand, die seine Krone festigt, Gottes Nähe, die ihn mit Freude erfüllt. In dieser Sichtweise spiegelt sich die neutestamentliche Offenbarung, nach der jedes Königtum der Glaubenden Teilnahme am Königtum Christi ist. Dort heißt es, Gott hat uns zu einem Königtum, zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht. Wer in Christus König ist, lebt von dem, was ihm zugerechnet und geschenkt wird. Das Gesetz bleibt heilig und gut, aber die Stellung vor Gott und die Autorität im Dienst fließen aus Gnade. Gleichzeitig lassen diese Psalmen erkennen, dass Davids Denken noch nicht ganz im Licht des endgültigen Evangeliums steht. Seine Bitten um Vergeltung an den Feinden sind ehrlich, aber sie tragen noch den Ton der Vergeltungslogik. Das Neue Testament bleibt hier nicht stehen. Jesus ruft seine Jünger in eine andere Haltung hinein, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Zwischen diesen beiden Stimmen, dem legitimen Schrei nach Gerechtigkeit und dem Ruf zur Feindesliebe, wird deutlich, wie sehr Gottes Offenbarung unterwegs ist. David lernt, dass sein Königtum aus Gnade kommt, Jesus führt weiter und zeigt, dass diese Gnade sogar den Umgang mit Gegnern prägen soll. Kinder des Gesetzes bleiben geistlich in einer Stellung, in der Recht und Unrecht jede Beziehung bestimmen. Kinder der Gnade wachsen in die Freiheit hinein, in der sie im Bewusstsein herrschen, selbst Begnadigte zu sein. Für unser eigenes Königtum mit Christus sind diese Psalmen ein stilles Korrektiv. Sie unterscheiden zwischen Einfluss, der aus Verdienstbewusstsein erwächst, und Einfluss, der aus empfangener Barmherzigkeit lebt. Wo wir Verantwortung tragen, stehen wir leicht in der Gefahr, uns auf geistliche Wagen und Pferde zu verlassen, auf Erfahrung, Struktur, Begabung, konsequente Prinzipientreue. Davids Weg zeigt, dass Macht im Reich Gottes anders verläuft, sie wurzelt in einem Herzen, das gewohnt ist, Hilfe aus dem Heiligtum zu erwarten und Segen weiterzureichen, der von oben kommt. Dort, wo der Blick immer wieder auf Gottes Kraft, Heil und Güte zurückkehrt, wird Königtum befreit von Härte und Selbstbehauptung. Es erhält ein anderes Gepräge, segnen statt kontrollieren, vertrauen statt absichern, tragen statt dominieren. In diesem Sinn laden Psalm 20 und 21 ein, das eigene Verständnis von geistlicher Autorität neu zu betrachten, im Licht eines Königs, dessen Größe darin lag, dass er sich selbst als von Gnade gehaltenen kannte. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Davids königliche Gebete öffnen eine Perspektive, in der geistliche und zwischenmenschliche Verantwortung nicht mehr von dem Anspruch lebt, alles im Griff haben und durchsetzen zu müssen, sondern von der Gewissheit, unter einem größeren Königtum zu stehen. Wer sich so versteht, kann auch in kleinen Bereichen wie Familie, Gemeinde oder Arbeitsplatz königlich handeln, ohne sich auf eigene Stärke zu stützen. Er rechnet mit Hilfe aus Gottes Heiligtum, achtet seine Abhängigkeit als Würde und lässt sich von der empfangenen Gnade formen, so dass Autorität die Gestalt von Segen, Vertrauen und milder Klarheit annimmt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.